Kapitel 11. Quantenphilosophie und Quantenesoterik. Warum man nicht über philosophische Interpretationen der Quantentheorie streiten soll, warum Paralleluniversen keine Probleme lösen und warum Quantentheorie so oft für esoterischen Unsinn missbraucht wird. Nicht alles, was wissenschaftlich klingt, ist tatsächlich sinnvoll. Dieser Satz enthält einen merkwürdigen Fehler. Das war so geplant. Doch in welches Wort der Fehler eingebaut werden sollte, ergab sich durch puren Zufall. Das wurde durch ein Quantenexperiment entschieden. Es hätte auch jedes andere Wort treffen können. Aber ist dieser Fehler nun genauso real wie jeder andere? Oder sind auf geheimnisvoll quantenunscharfe Weise vielleicht alle Wörter dieses Satzes ein bisschen falsch geschrieben, solange niemand hinsieht? Wie real ist das Ergebnis eines Quantenexperiments nun wirklich? Und ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Mit solchen Gedanken sind wir bei einem schwierigen Thema angelangt, bei dem Wissenschaft und Unsinn oft auf haarsträubende Weise miteinander vermischt werden. Es geht um die philosophische Interpretation der Quantentheorie. Was heißt das nun alles? Was haben wir über die Welt gelernt, seit Max Planck im Jahr 1900 das erste H quer auf ein Blatt Papier schrieb? Wissen wir nun, wie das Universum funktioniert? Naja, fast. Eigentlich nicht wirklich. Aber wir können uns jedenfalls auf deutlich höherem Niveau über unsere Welt wundern als je zuvor. Wir wissen heute, dass man die Welt auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. Es gibt die Welt des Kleinen und die Welt des Großen. Es gibt eine mikroskopische Welt, in der Quantenteilchen ihre Wahrscheinlichkeitswellen schlagen, und eine makroskopische Welt, in der wir zu Hause sind, Messungen durchführen und eindeutige Ergebnisse erhalten. Es sind zwei unterschiedliche Bereiche der Physik, in denen unterschiedliche Regeln gelten. In der Quantenwelt ist jede Kombination verschiedener möglicher Zustände ebenfalls ein möglicher Zustand. In der Welt der großen Dinge hingegen sind bestimmte Zustände instabil, zum Beispiel solche, bei denen sich ein Objekt an mehreren Orten gleichzeitig befindet. Nur ganz bestimmte Zustände, die sich mit der Umgebung vertragen, sind in der Welt der großen Dinge möglich. Die Grenze zwischen diesen beiden Welten kann man natürlich nicht scharf ziehen. Es gibt keine magische Mindestgröße, ab der ein Objekt plötzlich seine Quanteneigenschaften verliert und zur Welt der großen Dinge gezählt werden muss. Der Übergang ist kontinuierlich. Je mehr Teilchen im Spiel sind und je stärker ein Objekt mit seiner Umwelt interagiert, umso schneller verliert es seine Fähigkeit, sich als Quantenwelle mit sich selbst oder mit anderen Wellen zu überlagern. Fest steht, wenn wir den Zustand eines Quantenteilchens messen, dann erzeugen wir dabei ganz zwangsläufig eine Wechselwirkung zwischen dem Teilchen und dem Rest der Welt. Von allen Zuständen, die möglich wären, wird durch die Messung einer ausgewählt. Die Wahrscheinlichkeit dafür können wir exakt ausrechnen, aber welche Möglichkeit zur tatsächlichen Wirklichkeit wird, ist Zufall. Das lässt uns nun aber immer noch mit der Frage zurück: Wie ergibt sich dieser Zufall? Wie legt die Natur fest, welche Möglichkeit wahr wird und welche nicht? Wie wird bei der Messung eine bestimmte Wirklichkeit erzeugt? Für dieses Messproblem der Quantentheorie gibt es keine echte Lösung. Quantendarwinismus und Dekohärenz erklären uns zwar, warum die Wechselwirkung zwischen Quantenteilchen und ihrer Umgebung eine Entscheidung herbeiführen muss und warum in der Welt des Großen keine Überlagerungen erlaubt sind. Aber wie man nun genau erklären kann, dass von zwei physikalisch zunächst völlig gleichberechtigten Möglichkeiten die eine zur Wirklichkeit wird und die andere einfach verschwindet, das wissen wir immer noch nicht.